Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Mein Interviewpartner ist heute Professor Dr. Janosch Winkler. Er ist Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin, Schmerztherapeut, aber auch absoluter Profi zum Thema Prävention und Regulationsmedizin. Es gibt kaum jemanden, der sich so gut mit Mikronährstoffen auskennt wie er, denn sein Motto, sein Leitsatz ist: Wer wissen will, muss messen. Und ich spreche mit ihm in diesem ganz spannenden Interview, wie viel er denn schon rausgefunden hat mit seinen über 17.000 durchgeführten Body-Cell-Analysen. Was ist daraus die Quintessenz und warum brauchen wir denn wirklich Nachschub, also sprich Nahrungsergänzungsmittel? Ich frage ihn aber auch, und das ist super spannend, wer hat denn überhaupt welchen Mangel? Also welcher Mangel trifft denn immer bei Frauen zu, welcher Mangel bei Männern? Und vor allen Dingen, wie können wir es denn schaffen, unseren inneren Arzt wirklich aufzubauen? Ein ganz tolles, spannendes Interview mit einem ja absoluten Profi, der aus seiner Erfahrung spricht. Und ich wünsche dir jetzt richtig viel Spaß dabei mit dem Interview mit Professor Dr. Janosch Winkler. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, einen Wunschkandidaten, den ich schon so lange auf meiner Wunschliste habe. Und bevor ich ihn vorstelle, erstmal herzlich willkommen, dass du heute die Zeit gefunden hast, lieber Janosch. Danke, dass du heute Gast bei mir bist im Podcast.
Ja, sehr gerne und hallo in die Runde. Danke, Kerstin.
Ja, lieber Janosch, an dir kommt man eigentlich gar nicht vorbei. Jeder Mensch, der so ein bisschen im Internet aktiv ist, beziehungsweise eben auch auf Social Media, und interessiert sich eben mehr für die Themen Lebenskraft, Prävention und möchte ganzheitlich an die Themen rangehen, der kommt irgendwann auf dein Profil. Und das ist auch gut so. Du bist einer der ganz, ganz wenigen extrem gut ausgebildeten Mediziner, die ganzheitlich vorgehen und Menschen eben helfen, wieder in ihre Lebenskraft zu kommen. Du bist Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin, Schmerztherapeut, Molekularmediziner und beschäftigst dich seit ganz vielen Jahren, wie ich es eben schon gesagt habe, eben mit Prävention, Regulationsmedizin und Mikronährstoffen. Was es damit auf sich hat, da werden wir natürlich heute ganz tief einsteigen. Aber auch die Verbindung eben von der Schulmedizin und der traditionellen chinesischen Medizin ist dir auch sehr wichtig. Das finde ich besonders toll. Gerade Mediziner, die ganzheitlich vorgehen, das finde ich ganz großartig. Aber das Besondere ist, ja, du bist gut ausgebildet, aber du hast unfassbar viel Erfahrung. Du hast mehr als 17.000 durchgeführte Body-Cell-Analysen und bist also ein absoluter Spezialist, einfach mal in den Körper hineinzuzoomen über eine sehr, sehr fundierte Blutanalyse und kannst daraufhin eben auch genau sehen, wo hakt es denn tatsächlich? Also vielen, vielen Dank. Ich habe dich eben schon mal angekündigt und mich bedankt, aber ich finde es großartig, dass du heute hier bist. Und du hast diesen Leitsatz geprägt: Wer wissen will, der muss messen. Das wird auch heute so ein bisschen unsere DNA für unseren Podcast sein. Aber bevor wir darauf eingehen, würde es mich natürlich mal interessieren, du hast ja irgendwann mal angefangen mit dieser klassischen Ausbildung als Arzt. Ich war selbst mal 6 Jahre vor gefühlt 100 Jahren mit einem Mediziner zusammen. Ich weiß, was die für eine Wahnsinnsausbildung machen. Aber das ist ja schon, ich will mal sagen, gerade diese medizinische Ausbildung, klassisch zumindest, die schaut jetzt zumindest in den seltensten Fällen wirklich nach den Ursachen. Wann ist es denn bei dir so weit gekommen, dass du gesagt hast, hier fehlt was, hier muss ich mehr tun als das, was die klassische Schulmedizin anbietet?
So, bei mir ist ja nur eine Weile her, dass dieses Studium war, ja, also in den 80er Jahren, 35 Jahre her. Das heißt, ich war ja wirklich mit voller Leidenschaft Student. Ich habe sozusagen dieses Faszinierung, diese vom Organismus, vom menschlichen Organismus. Das war für mich so spannend, dass ich das wirklich geliebt habe, das zu erforschen, die Physiologie, die Anatomie. Ja, also das Medizinstudium hat es schon in sich. Das kann man, muss man so sagen. Und interessant war eben bei mir, und das ist ja die Frage, ich habe schon während des Studiums, also zum Ende des Studiums, wo wir mehr und mehr Patientenkontakte hatten, wo wir schon in Sprechstunden eingebunden waren, wo wir Praktika hatten in Kliniken, wo wir bei Sprechstunden dabei sein durften. Ja, das war für mich prägend, weil ein Satz kam mir da viel zu oft in die Ohren, und zwar, da kann man nichts mehr machen. Mhm. Also es gab Menschen, die hatten ein Leid, die hatten einen Schmerz. Und das, also wirklich so berichtet, dass man sagen kann, oi, 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 also gerade als junger Arzt sitzt du da und du willst natürlich, bist ja voll mit dem schulmedizinischen Wissen, denkst, jawohl, du kannst die Welt aus den Angeln nehmen, da muss es doch was geben. Nee, und dann gibt es Fälle, da sagt der erfahrene, schulmedizinisch geprägte Arzt in der orthopädischen Sprechstunde, in der Schmerzsprechstunde, sagt er, da können wir nichts mehr machen. Sie müssen Schmerzmedikamente bis ans Lebensende nehmen oder eben zum Psychologen gehen, um damit zurechtzukommen. Und das hat in mir rebelliert. Da habe ich gesagt, stopp mal, das kann nicht sein. Ja, also angeblich die Menschheit so doll, wir fliegen zum Mond, wir machen andere, und dann sollen wir solchen Menschen nicht helfen können. Und dieser eine Mann, das, du weißt ja, das ist ja, das sind immer so, wir haben ja immer diese Schlüsselerlebnisse. Ja, mhm. Und bei mir war es eben dieser baubiologische Tischler, der da, wo ich dann quasi probeweise Sprechstunde haben durfte, der dann wirklich gesagt hat, er hat nicht einmal im Leben Migräne, einmal im halben Jahr, sondern zweimal bis dreimal pro Woche. Mhm. Und zwar richtig böse Migräne. Und der hatte keinen Tumor, keine Gefäßentzündung, der hatte nichts Schlimmes, was das erklären konnte nach damaligem Stand. Und der hörte dann auch diesen Satz, da kann man nichts mehr machen. Und er sollte jetzt Schmerzmedikamente nehmen. Und es gab angeblich keinerlei Ursache und es gab eben angeblich auch keinerlei andere Therapie als die Schmerzmedikamente. Und das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und er hatte nämlich auch angedeutet, wenn wir Ärzte, also jetzt auch ich in der Verantwortung, das nicht hinkriegen, dass er, der wirklich, er hatte liebe Familie, tollen Beruf, alles ringsrum schön, also keinen sekundären Krankheitsgewinn. Der wollte nicht krank sein, damit er Aufmerksamkeit bekommt oder irgendwas, sondern der hatte wirklich dieses Leid. Wenn wir ihm jetzt nicht helfen, wenn ich ihm jetzt nicht helfe, dann weiß er nicht, ob er dieses Leben weiterführen will. Also wow. So eine schon versteckte Suizidandrohung. Und das beschäftigt mich bis heute, weil ich nicht weiß, was aus dem geworden ist. Weil ich wirklich, ich stand da mit all dem schulmedizinischen Wissen und konnte ihm nicht helfen. Und deshalb bin ich losgezogen.
War das im Krankenhaus oder wie war das? Also hast du ihn im Krankenhaus behandelt? Warst du irgendwo, ich sag mal, in deiner Ausbildung, also in was für einem Stadium warst du? Warst du Assistenzarzt oder hast du deine Facharztausbildung gemacht? Also nimm uns da mal mit rein, dass wir wissen, okay, wo hat das denn stattgefunden?
Das war in der Klinik, in der orthopädischen Klinik. Mhm. Und ich war Assistenzarzt. Und in dieser Assistenzarztzeit hat ja jeder die Chance, mal zu prüfen, in welche Richtung soll das später mal gehen. Ja, also wir hatten welche in der Studiengruppe, da wusste man von vornherein, das ist der geborene Chirurg. Ja, die haben sowas. Oder das ist der geborene Pathologe, Gynäkologe und sowas. Also irgendwann kriegt man ja raus, wo man hin will. Und ich habe gemerkt, für mich ist nicht das Operative das Entscheidende. Das ist auch das spannend. Und ich ziehe den Hut vor jedem, der im operativen Bereich dort jeden Tag am OP-Tisch steht und da sein Mann oder seine Frau steht. Aber für mich war damals schon aufgrund dieser Ereignisse, dieser immer wieder, nee, kann man nichts machen und da kommen wir an Grenzen, da sind wir in der Sackgasse. Da war es für mich immer, also es muss doch irgendwie eine Kombination geben von Dingen, die dann Menschen ermöglichen, trotzdem wieder gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Mhm. Also kombinieren von verschiedenen Techniken war mir sehr wichtig. Und du hast ja am Anfang gesagt, Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin kennt kaum einer. Und was ist denn das? Also ich sage mal spaßhalber, das ist der kleine Orthopäde, der jetzt nicht operiert. Aber was mir sehr gefällt, ist an diesem Facharzt, also damals, das war auch die Entscheidung, denn das so anzugehen, weil dort ganz viel regulative Techniken dabei war. Da war was von der physikalischen Therapie, also ich sag mal so von Massage über Krankengymnastik, über Elektrotherapie. Ja. Mhm. Aber es waren auch psychologische Parameter dabei. Es war für mich ein angebotenes Sammelsurium von Möglichkeiten, regulativ den Menschen zu betrachten. Und deshalb war das dann sozusagen die Facharztausrichtung. Aber ich bin schon lange aus dem sogenannten Reha-Bereich raus, war da eigentlich auch nie ganz drin, weil ich gleich danach gemerkt habe, nein, das musst du anders aufstellen. Ich habe auch leider damals schon gemerkt, verdammt nochmal, das Gesundheitssystem ist ja gar nicht so aufgestellt, dass es diesen Menschen wirklich eine Perspektive bietet.
Wie hast du das gemacht, dass du dann in dem Moment diese Erkenntnis hattest und hast gesagt, okay, ich verstehe, hier läuft was falsch. Ich muss hier was verändern.
Ja.
Jetzt hast du mit Sicherheit nicht alle damit begeistert, in der im medizinischen Kreis, schätze ich mal. Das ist ja in den seltensten Fällen der Fall. Bist du dann zu deinem, ich will mal sagen, Arztvater, kann man das so sagen? Also der
ja.
Oberarzt vielleicht, der dich in deiner Facharztausbildung eben auch mit begleitet hat. Bist du hingegangen, hast gesagt, Mensch, da muss es doch irgendwas geben. Also wie war der Weg, der Sprung von diesem, okay, da stimmt was nicht, zu diesem Menschen, der du heute bist, der so auf Prävention wirklich Wert legt?
Also angeregt durch diese Studienaussagen, da kann man nichts mehr machen, war ich dann sozusagen unterwegs zu gucken, das muss doch noch andere Medizinsysteme geben. Und ich kam zu meinem ersten großen Mentor, Professor Zheng Jinong in Peking, weil im Bekanntenkreis jemand erzählt hatte, er war gerade auf Reise, auf Dienstreise in China, hatte dort Kopfschmerzen bekommen und ist dort zum Arzt und wollte eine Tablette haben. Und da sagte der chinesische Arzt, nix da Tablette, komm mal her, wir machen Akupunktur. Und dann hat er eine Akupunktur, na, hat er im Bekannten, also hier in der Familie, hat er dann beschrieben, ganz dramatisch, wie er dann der eine Nadel in hier zwischen Daumen und Zeigefinger bekam. Ja, also die Kenner der Szene wissen, das ist der Dickdarm 4 oder Chegu. Und das ist wirklich ein toller Schmerzpunkt, gerade auch bei Kopfschmerzen und so weiter. Und dann den hat er bekommen und die Kopfschmerzen wären weg gewesen. Und das von der Erzählung für mich damals als Assistent, dachte ich mir, guck mal an, da gibt es also eine Medizin, ja, ein paar tausend Kilometer weg, paar 10.000 Jahre alt, aber hat ja hier bei dem geholfen. Und natürlich ist es ein bisschen spektakulär mit Nadeln. Also das hat mich sofort angefixt. Und deshalb war ich auch einer der jüngsten Ärzte, die dann nach China zur Ausbildung gegangen sind. Es gab am Anfang sogar noch, glaube ich mal, ein paar hundert D-Mark Stipendium oder sowas. Also das war einfach, weißt du, eine neue Welt. China hatte sich ja gerade erst auch geöffnet zum Westen. Mhm. Und lud sozusagen internationale Patienten ein nach Peking, nach Shanghai. Es gab also drei große WHO-Ausbildungsstätten. Und in Peking war ich dann mehrere Jahre, also insgesamt wohl 12 Jahre, jedes Jahr ein paar Wochen, ein paar Monate, je nachdem, wie sie es angeboten hat. Und das war, weißt du, eine neue Welt. Kerstin, du guckst, weißt du, du musst ja vorstellen, junger Arzt, ja, will die Welt retten, immer schon ein bisschen, ich sag mal so, out of the box oder nicht nur Mainstream, sondern eben gerade, weil man gemerkt hat, Mainstream funktioniert halt nicht immer in der Medizin, guckst du auch mal links und rechts. Und dann kommst du da hin und Zheng Jinong, dieser alte Haudegen Neurologe und unser Akupunkturlehrer, der hat dann uns und mich eben persönlich natürlich sehr beeindruckt, weil es waren auf einmal Sachen möglich, da hättest du nur mit rein westlicher Betrachtungsweise, wärst du nicht weitergekommen. Und das ist so das Schöne, dass man sagen kann, so hier, diese Tasse jetzt, wenn man die betrachtet, ja, ich kann von der einen Seite schauen, aus westlicher Sicht, also sehr strukturanalytisch, sage ich mal, ja. Ist da ein Tumor, ist da, muss ich da was wegschneiden, so in der Art. Und dann kommt auf einmal die Betrachtung von der Chinesen aus einer ganz anderen, aber Achtung, beide betrachten das gleiche Medium, den gleichen Menschen, den gleichen Organismus, die gleiche Biochemie. Und das fand ich faszinierend. Und deshalb bin ich dann mit Leib und Seele Akupunkteur und Vertreter der chinesischen Medizin geworden. Habe dann auch viele Gruppen begleitet nach China, dass da Ärzte ausgebildet werden. Und dann haben wir die Akupunkturausbildung in Deutschland auch in der Forschungsgruppe Akupunktur quasi auf den Weg gebracht. Und auch da der nächste wichtige Mentor, ja, Professor Molsberger, der das auch gefördert hat. Der gesagt hat, so, jetzt bring ja mal Akupunktur anderen Ärzten bei.
Lass mich noch auf eine Frage eingehen, was das Thema chinesische Medizin betrifft. Du hast es gerade so schön beschrieben, dass man eben auf der anderen Seite drauf schaut. Wenn du es relativ kurz und knapp auf den Punkt bringen müsstest, ja, was hast du anders gelernt in dieser, ich will mal sagen, anderen Welt von diesem, ich habe den Namen leider jetzt vergessen, von diesem besonderen Menschen aus China, der dich ausgebildet hat. Was war da deine Quintessenz von dieser Art der neuen Medizin?
Dass es Dinge gibt, die existieren, auch wenn wir sie nicht messen können. Dass Erfahrungswissen oft Studienwissen aus doppelblind randomisierten Studien schlägt. Also wenn etwas über tausende Jahre funktioniert, weitergegeben wird, dann kann es ja so schlecht nicht sein. Und du hast am Anfang gesagt, natürlich, wenn du jetzt mit Akupunktur daherkommst als Arzt, als deutscher Arzt, dann bist du also wurdest du damals erstmal ein bisschen verlacht, ja, nicht nur ein bisschen. Also er weckte aber schon wieder den Rebell in mir. Er sagte, nee, Moment mal, ihr könnt ja hier meckern, was ihr wollt. Ja, Professor Prokop an der Charité, der hat damals gesagt, das wäre alles Scharlatanerie mit der Akupunktur. Das wäre Esoterik-Gedöns, das wäre ein Märchen, das würde nicht funktionieren. Ja, genau das hat mich ja auch noch angestrahlt zu sagen, nee, dann, wenn das schon 10.000 Jahre lang funktioniert, und ich es ja dann dort auch gesehen habe, dann muss das bitte auch in den Westen, in Anführungszeichen, rein. Also ich stand wirklich jahrelang für die ganz enge Verknüpfung asiatischer Medizin mit westlicher Medizin. Ja, deshalb dann die Ausbildung von Ärzten, dann auch die Hochschule, die gesagt hat in Hamburg, Mensch, wir brauchen jemanden, der genau diese Verbindung, westliche Medizin, asiatische Medizin, der das mal unseren Therapeuten beibringt. Deshalb dann auch die Professur in Hamburg. Aber nochmal, das Entscheidende bei der chinesischen Medizin, eine ganz andere Sichtweise, eine ganz andere Verknüpfung. Ja, also wenn du wütend bist, ja, also ich meine, wir haben im Deutschen doch auch so ein Wort, dem kommt ja gerade die Galle hoch, ja, oder dem ist gerade die Laus über die Leber gelaufen, ja. Und das war für mich faszinierend. Diese deutschen Sprichwörter haben genau ein chinesisches Pendant. Da reden wir gerade über das sogenannte Holzelement. Da reden wir gerade über Leber und Galle als Organ. Und auf einmal sagen die Chinesen, das hat nicht nur was mit dieser Emotion zu tun, dieses sogenannte Holzelement. Das hat auch was mit Muskeln zu tun. Auf einmal konnte ich die ganzen Muskelverspannungen, die Sehnscheidenentzündung, den Tennisarm, den Golferarm und so weiter ganz anders zuordnen. Und das Schönste war, das ist die Quintessenz, wenn ich nach dem chinesischen System von Yin und Yang und den fünf Elementen, wenn ich da etwas zuordnen kann, dann kann ich es auch behandeln. Mit Akupunktur, mit Tai Chi, Qigong, mit Kräutern und alles, Moxibustion, ja, alle Facetten, die natürlich die chinesische Medizin gibt. Und das war so der Werdegang und das war natürlich, also ich mache das nach wie vor heute sehr, sehr gerne. Aber man muss natürlich akzeptieren, wir leben nicht jetzt hier in China. Ich kann zum Beispiel auf die ganzen chinesischen Kräuter nur marginal zurückgreifen. Aber
wie argumentierst du denn? Denn ich erlebe es ja immer wieder, im Netz ist ja das Wahnsinn, was es so für eine Spaltung mittlerweile gibt. Bei Corona haben wir das ja alle gesehen. Aber es gibt so diese Hardcore-Alternativen, dann gibt es so die Hardcore-Schulmediziner und man hat das Gefühl, irgendwie gibt es nichts zwischendrin. Genau. Das eine sind die Aluhutträger, die Schwurbler, die haben sowieso keine Ahnung. Und wie du es gesagt hast, keine Doppelblindstudie und dazu noch nicht Metadaten analysiert. Und die anderen gehen komplett in diese Richtung, ja, lasst uns doch mal die Hand auflegen und wir trinken nur noch rechtsgedrehtes Mondscheinwasser. Und ich finde das so großartig, weil gerade wenn Mediziner, die so gut ausgebildet sind wie du, diese Welten miteinander kombinieren. Aber wie argumentierst du denn den klassischen Medizinern, die eben wirklich sagen, ach, ist doch alles Blödsinn, Blutanalysen, das braucht auch kein Mensch, Nahrungsergänzungsmittel braucht kein Mensch, das ist doch alles Quacksalberei. Was sagst du denen? Das sind ja deine Kollegen.
Ja, also da hast du ja gleich 4, 5 richtige Wunden aufgemacht und dir den Finger reingesteckt, weil, also natürlich ist das, was mich als Arzt wirklich sehr, immer wieder sehr belastet, ist, dass es eben keine Diskussion mehr gibt. Ich war genauso wie viele andere irritiert, dass als Corona aufkam, dass auf einmal ganz viele Dinge, die wir sonst gelernt haben in der Medizin, These, Antithese, diskutieren, objektivieren, dann da macht man dann ein Ergebnis, oder hat man ein Ergebnis, das kann man wieder überprüfen und so, dass all diese wissenschaftlichen, normalen, also emotionslosen Dinge mit Füßen getreten worden sind und wir haben es alle erlebt und das erlebe ich immer wieder, auch natürlich in dem Bereich, den ich jetzt vertrete, ja, dass es scheinbar keine Diskussion mehr gibt, dass es kein ja, ich habe eine Meinung, du hast auch eine Meinung. Jetzt schauen wir mal, was in dem Falle am besten für den Patienten ist. Und ich bin so froh, ganz ehrlich, Kerstin, ich bin so froh, dass ich mit der molekularen Medizin, was ja so seit ca. 15 Jahren mein Spezialgebiet ist, also die Blutuntersuchungen und das genaue Analysieren des Körpers, dass das eben auch ganz Ideologie befreit ist, ganz entspannt ist. Weißt du, Sie können ja alle, ich habe Sie ja alle hier auf meinen roten Sesseln hier in der Praxis schon gehabt, die Hardcore-Veganer, die Hardcore, weißt du, auch alle, die so sehr mit, was du gerade so sagst, ist ein bisschen mit Hand auflegen und rechtsdrehend und so weiter, ja. Das können Sie ja alles denken, das können Sie alles von mir aus auch machen. Ich stehe jetzt für eine Medizin, die ganz klar analysiert, das, was ist. Also da geht es wirklich darum, nicht zu schätzen, nicht zu hoffen, nicht zu glauben, sondern wirklich durch eine ganz klare, eindeutige Messung zu sagen, da stehst du, diese Stoffe sind wichtig, die sind lebensnotwendig, sie sind essentiell kümmere dich darum und ich übermittle quasi das von Mutter Natur oder vom Universum, vom lieben Gott, diese biochemischen Anforderungen, das übersetze ich den Menschen, damit sie wissen, was sie tun sollen. Das ist nämlich leider die große Gefahr. Sie machen alle irgendwie irgendwas, aber eben nicht richtig.
Gut, aber ich habe es schon sehr, sehr häufig erlebt. Also gerade wenn Leute bei mir bei den Intensivseminaren waren, ich habe so ein Intensivseminar, Balance Your Life, da bekommen sie auch eine PDF mit, da sollen sie damit zum Schulmediziner gehen, die schicke ich jetzt ab heute zu dir komplett. Und da steht zum Beispiel auch drauf, dass sie ihren Homocysteinspiegel messen lassen sollen, Lipo-A und Lipo-B-Wert und all diese Sachen, die man heute rein theoretisch schon mal wissen sollte. Also um es mal zusammenzufassen von 100 Menschen, um einfach mal eine Zahl zu nennen, die mit so einer PDF zu ihrem Schulmediziner gehen und sagen, ich möchte das gerne messen lassen, sagen 99,1%, das ist Blödsinn, das bringt nichts, das wäre kompletter Quacksalberei und die haben dann ein richtiges Problem, diese Messung überhaupt machen zu lassen. Ja, also die Schulmedizin als solches ist da leider nicht so offen. Ich habe mittlerweile so meine Theorie, die lassen eben nicht so gerne andere Meinungen zu, was ich sehr schade finde, weil man könnte ja auch zusammenarbeiten, man könnte ja sich auch sagen, oh, habe ich noch nichts von gehört, Homocysteinwert oder vielleicht auch ein HOMA-Index, vielleicht beschäftige ich mich mal damit und vielleicht hat der Mensch, der da mit der PDF ja zu mir kommt, vielleicht auch einen guten Grund, warum er das messen lassen möchte, ja. Gut, du hast dich dann irgendwann darauf spezialisiert und hast gesagt, okay, du willst wirklich tief in die Biochemie einsteigen und du möchtest ganz gerne einfach auch die Menschen messen. Was hast du denn herausgefunden, als du deine ersten Messungen gemacht hast? Was ist denn der größte Mangel, den die meisten Menschen haben? Wie sieht es denn tatsächlich aus, wenn man mal tief in die Menschen reinzoomt? Was ist denn so dein Resümee? Und nimm uns da mal mit rein.
Also erstmal kann ich das absolut nachvollziehen. Auch meine Patienten berichten genau über solche Quoten, dass sie nicht ernst genommen werden. Und eine Erklärung ist schwer nachvollziehbar, weil, Achtung, und das ist ganz wichtig, das, was wofür wir da damit ja beide auch stehen, für dieses Messen, Wissen, Handeln, das ist etwas, was jeder Mediziner auf der ganzen Welt ja mal gelernt hat. Also du kannst einen Medizinstudenten im vierten Semester seines Studiums vor der Biochemieprüfung, bitte, nicht danach, da wird es leider vergessen, aber davor könntest du ihn nehmen ja. Und könntest jeden Medizinstudenten auf dem Planeten fragen, was braucht denn der menschliche Körper, damit er ein gutes Immunsystem hat? Und dann müssen Dinge aufgezählt werden. Ja, da darf nicht nur Vitamin C kommen. Ich meine, das haben wir in der Schule alle gelernt. Ja, das ist ja quasi kalter Kaffee. Ja, aber wenn ich in meinen Seminaren frage, kennt ihr denn euren Vitamin C-Spiegel? Also wenn Vitamin C so wichtig ist, wäre es ja interessant, das mal zu wissen. Ja, da melden sich, wenn überhaupt, meine Patienten. Aber sonst keiner. Ja. So, also es gibt ja Stoffe, die sind unverhandelbar. Also es gibt essentielle Stoffe. Und das ist eben die wichtige Erkenntnis. Keiner von uns, nicht ich, nicht du, nicht sonst wer, darf hier den lieben Gott spielen, so arrogant sein zu sagen, das sind die wichtigsten Stoffe. Ich gucke jetzt mal nur nach Homocystein oder Vitamin D. Nein, es sind alle gleichwertig. Diese Definition von 47 essentiell, es können auch 46, 48, kann man diskutieren, aber immer von der Menge her. Da kann man nicht verhandeln. Bei Sauerstoff kommt keiner auf die Idee zu verhandeln, ob der wichtig ist oder nicht. Wir wissen genau, ab 2 Minuten Sauerstoffmangel wird es eng im Gehirn. So, bei Wasser diskutiert keiner. Aber warum wird diskutiert bei Vitamin D, bei C, bei Selen, bei Zink, bei Eiweiß, bei Eisen? Ja, und das ist das, was ich erlebe. Also diese Diskrepanz von eigentlich, ja, das ist ja nicht neues winklisches Wissen, sondern real existierendes medizinisches Grundlagenwissen, welches aber nicht umgesetzt wird. Und ich vermute mal, diese ganze Emotionalität, die da reingebracht wird, die du ja auch erlebst mit deinen Kunden sozusagen, die dann sagen, oh mein Gott, der hat alles Mist und da darf man nicht, braucht man nicht, alles Quatsch, alles Mafia und überteuert und was auch immer da gesagt wird. Naja, weißt du, in dem Moment, wo sich diese Menschen, diese Ärzte, ich habe ja auch welche hier als Patienten, die ertappen sich natürlich dabei, dass sie sagen, ach verdammt nochmal, der Winkler hat ja recht, weil haben wir ja auch mal gelernt.
Aber muss ich mal kurz nachfragen. Ja? Wissen die wirklich?
Dann haben die schlechtes Gewissen. Manche brachen hier weinend zusammen und gesagt, Winkler, Mann, verdammt, ich habe jetzt ja jahrelang, habe ich eine Richtung gemacht. war auch gut. Aber jetzt merke ich ja, was ich noch für ein Potenzial habe liegen lassen. Ne? Und deshalb muss man eine menschliche Größe haben, zu sagen, verdammt nochmal, ja, aber die Vergangenheit kann ich nicht mehr ändern, aber könnte in Zukunft, und da sind wir wieder bei dir, ich könnte ja zusammenarbeiten. Es muss ja nicht jeder Molekularmediziner werden. Es muss ja nicht jeder eine Fundament-Body-Cell-Analyse neu erfinden. Aber so mache ich es doch auch, wenn ich an meine Kernkompetenz komme, wenn ich das Gefühl habe, bei meinem Patienten ist eine andere Expertise notwendig, na, dann schicke ich den doch dahin. Aber das wird nicht gemacht, weil, also das ist schon ein Thema, wo ich sage, Leute, die Messungen sind so eindeutig. Und ich mache das jetzt 15 Jahre. Und ich habe circa 17.000 Mal das gemessen. Ey, klingt arrogant, aber mir macht auch keiner mehr was vor. Weil sie kommen ja aus allen Bundesgebieten, aus dem Ausland, von sehr weit her. Und ich sehe doch, ich frage in meinem Seminar immer, schätzt doch mal von diesen circa 17.000, wie viele waren denn so bei der Messung, dass ich sagen konnte, ey, toll, Ernährung passt, Mineralien, Vitamine, alles passt. Wie viel? Und dann wird immer geschätzt und die meisten ahnen ja schon, oh, wenn er schon so fragt, gehen wir mal ganz tief und dann höre ich was von 20%, von 5% und so weiter. Unterm Strich von 17.000 5 Menschen, nicht Prozent. Mhm. Ja, also Mathematiker hatten wir das mal ausgehört, 0,00 irgendwie Prozent. 5 Menschen waren so gut versorgt mit diesen wichtigen Vitalstoffen, dass man sagen konnte, ey, passt, mach genau weiter so. Ich habe keinen großen Tipp, den ich dir noch geben kann. 5 Leute, 3 davon waren Biobauern, die haben alle selber gegessen und getrunken, was sie selber hergestellt haben. Und 2 waren finanziell freie Millionäre, die hatten einen extra Koch, der den ganzen Tag nur dafür gesorgt, dass sie es richtig essen. So, also jetzt nicht der Maßstab für uns alle.
Und dann dürfen die aber auch keinen Stress gehabt haben, ne? Also die Biobauern und vor allen Dingen auch die Millionäre, weil wenn du so viel Stress hast, ja, dann rasierst du dir natürlich auch wieder die ganzen Mineralien und Aminosäuren und alles wieder weg. Aber was mich persönlich jetzt nochmal interessiert, ich habe ja auch schon mit sehr, sehr vielen Medizinern sprechen dürfen und wie gesagt, ich bin ein großer Freund der ganzheitlichen Medizin, ich muss es immer wieder dazu sagen, mir wird ab und zu vorgeworfen, du wetterst immer so gegen die Medizin, sag ich, nein, ich wetter nur gegen die, die immer nur eindimensional schauen, aber die ganzheitlich an die Sache rangehen, die feiere ich, weil sie ganz einfach auch dieses tolle Wissen haben und können einfach das wunderbar kombinieren. Aber was mich nochmal interessiert, die wissen tatsächlich, das höre ich heute zum ersten Mal, über diese 47 ganz wichtigen Stoffe Bescheid, die Mediziner, weil die wenigsten, die ich bis jetzt getroffen habe, kennen dieses Minimal-Maximal-Prinzip, wie es Dr. Nils immer so schön sagt, überhaupt gar nicht. Also die gucken mich dann immer an und sagen so, naja, ja, das kann man alles über die Ernährung decken und das ist im Endeffekt überhaupt nicht so wichtig. Also ich finde das toll und positiv, wie du sagst, Mensch, vor der Biochemieprüfung wissen die das alle. Ihr lernt das im Studium über diese 47 Stoffe? Du hast es gelernt wahrscheinlich, ne?
Ja, also ich hatte sie bei meinen alten Biochemieheftern noch und für mich war Biochemie ein Hassfach, weil ich konnte damit nichts anfangen. Das war zu abstrakt. Ich hatte keinen Bezug zur Praxis. Das kam ja quasi Jahre später erst. Aber da ist mir eben die Welt aufgegangen. Und ich habe es gesehen in meinen Krickelkrakel-Aufzeichnungen, dass das, was dort stand, ja nur noch umgesetzt werden muss. Und das muss ich leider so konstatieren. Das Wissen ist nicht neu von mir entdeckt oder so. Ja. Und insofern, wenn man bereit ist, hier sich einfach mal wieder auf Basics, auf Grundlagen zu konzentrieren, ja, erstmal das Fundament, das war so meine Idee. Leute, ihr könnt ja alles noch machen, was ihr schulmedizinisch und auch energetisch machen wollt. Aber doch bitte erstmal dafür sorgen, dass der Körper, das körpereigene Immunsystem, Reparatursystem, Regulationssystem, nenn es wie du willst. Ich nenne es immer gerne auch den inneren Arzt. Gib doch bitte erstmal deinem inneren Arzt alles, was er braucht, an Stoffen, damit er arbeiten kann. Also so als Metapher, der macht sein Medizinkörperchen auf, der guckt rein und da müssen mal mindestens diese 47 essentiellen Stoffe drin sein. Denn wenn einer von den 47 fehlt, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn einer fehlt, ist man tot. Ist Leben nicht möglich. Punkt. Und diese 47 Stoffe sind natürlich auch die Voraussetzung für ca. 10.000 andere Stoffe, die im Körper gebaut werden. Zum Beispiel eben solche Neurohormone, Stresshormone. Und jetzt kommt ja die Verbindung auch zu dir. Wenn du coachst, wenn du jemanden im Burnout hast, weißt du, dann, ich sag mal so ganz provokativ, dann kannst du den besten Job machen, wie mit deiner Erfahrung, was du mit den Führungskräften gemacht hast, aus deinen Seminaren. Das ist alles sicher gut und richtig. Aber wenn der einen Serotoninmangel hat, der nicht erkannt wurde, weil er nicht gemessen wurde, Und er hat diesen Serotoninmangel nicht, weil er ein schlechter Mensch ist oder weil er sich blöd ernährt, weil er einfach das Pech hatte, zum Beispiel eine Aminosäure nicht gegessen zu haben, nämlich Tryptophan in dem Fall. Und wenn dann die B-Vitamine und Magnesium fehlt, fehlt der nächste Schritt zum Hydroxytryptophan. Und dann fehlt der Schritt zum Serotonin. Also erstmal schauen, es ist doch viel schlauer, ja, bevor wir mit Psychotherapie und Pharmakotherapie beginnen, bei Menschen, die irgendwie in einer psychischen schwierigen Situation sind, dass man doch erstmal guckt, was kann der Körper selber machen? Denn wenn der Körper jetzt angeregt wird und wenn ihm alles zur Verfügung gestellt wird, selber zu produzieren, dann macht er diese Eigenproduktion wie? Immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Temperatur, in der richtigen Dosierung, ohne Nebenwirkung. Ja, jetzt sag mir mal ein Psychopharmakon ohne Nebenwirkung.
Ja, das
geht nicht. Und deshalb ist das für mich so, deshalb wäre ich auch so emotional. Die Wahrheit liegt da, sie wird nur nicht umgesetzt. Ja, Serotonin wieder Aufnahmehemmer werden tonnenweise unter das Deutsche und andere Völker geschmissen, jeden Tag. Aber mal zu gucken, wo der Darm, da sind die Serotoninrezeptoren. Oder einfach mal nach diesem Ausgangsstoff Tryptophan zu gucken. Und weißt du, das ist das, was mich ja auch so nicht nur antreibt, aber auch diese Kraft gibt, gegen all diese Widerstände und Angriffe vorzugehen, weil es ist ganz klare, unverhandelbare Biochemie. Es sind Gesetze, die kannst du nicht toppen. Du kannst nicht Sauerstoff ignorieren. Du kannst auch das Gesetz der Schwerkraft nicht ignorieren. Ja, wenn ich einen Stift loslasse, fällt er nach unten. Ja, solange ich hier bin. Und genauso kannst du nicht ignorieren. Und, na gut, ignorieren kannst du es. Aber wenn du es nicht umsetzt, dein Problem. Also, natürlich kann man auch sagen, ja, das interessiert mich alles nicht. Ich ernähre mich ausgewogen. Das ist übrigens eines der fiesesten Sätze.
Gut, ich bin ja selbst jemand, ich muss dich kurz unterbrechen, bin da selbst jemand, der sich extrem gesund ernährt und ich gehöre zu diesen Menschen, ich lasse ja fast jedes Jahr einen riesen Check-up machen und gucke also wirklich mal rein und ich gehöre zum Beispiel zu den Menschen, ich meditiere jeden Tag, ich mache immer meinen Sport, ich achte darauf, dass mein vegetatives Nervensystem wirklich in der Balance ist, ich messe das auch und so weiter und trotzdem bin ich vom Antrieb her jemand, ich rasiere mir halt unglaublich schnell eben auch eine gewisse Form der Lebenskraft runter, weil ich halt zu viel mache statt zu wenig. Ich muss also immer darauf achten, dass mir diese ganzen Mineralien, diese ganzen Aminosäuren wirklich satt zur Verfügung stehen. Ich habe mal den Spaß mir gemacht, wir gehen ja gleich nochmal intensiver auf diese einzelnen Stoffe ein, wie du das auch alles misst, aber ich habe mir mal einen Spaß gemacht, wie viel Magnesium kann ich nehmen bis zur Durchfallgrenze? Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe so viel Zeug und ich habe von Glycinat über alle möglichen Formen habe ich es probiert. Ich sauge das auf. Also mein Körper hat förmlich so das Gefühl von, komm Kerstin, gib mir noch ein bisschen mehr.
Bei wie viel hast du denn aufgehört? Bei wie viel Milligramm oder Gramm?
Also ich habe mit Sicherheit, also ich nehme sowieso schon täglich morgens 2 Citrat, dann nehme ich mittags nochmal 2 Glycinat und am Abend vorm Schlafengehen auch nochmal 2 Glycinat. Das heißt, ich habe also auf jeden Fall, würde ich mal sagen, bei ganz locker konstant immer 800 Milligramm, immer konstant. Das ist schon richtig viel. Wenn man die klassischen, ich würde mal sagen, Empfehlungen sich so anschaut, da lacht mein Körper müde. Und ich habe damals, glaube ich, jede Stunde eine Tablette genommen. Also ich weiß es nicht genau, wie viel es war, aber ich habe keinen Durchfall bekommen.
ja, ganz einfach, weil es ist ja völlig unterdosiert.
Ja, ja wenn man das...
Kerstin, wie entstehen denn solche Ideen, dass 800 Milligramm viel wären? Weil du irgendwo was gehört oder gesehen oder gelesen hast, dass da steht, oh, mehr als 200 Milligramm, oh, 400 Milligramm, Citalis-Dosis. Da steht ja ein Zeug drauf, auf diesen Verpackungen manches auch aus juristischen Gründen. Aber was die Hersteller doch alle nicht wissen, ist, was ist dein spezifischer Bedarf? So, guck mal, Magnesium wird gebraucht, zum Beispiel gerade auch bei der Produktion von Serotonin, wird aber auch gebraucht bei der Produktion der Katecholamine, also der Stresshormone, wird gebraucht für das Weichmachen deiner Gefäße, also für die Blutdruckregulation, wird gebraucht für deine Muskeln, damit die nicht krampfen und. Wer bitteschön hat denn das mal alles zusammengefasst und macht einen Unterschied? Oder jetzt setzen wir noch einen drauf. Es könnte ja sein, du bist begeisterte Saunagängerin und gehst 2-3 Mal pro Woche in die Sauna.
Bin ich.
Dann kommt doch vielleicht hinzu, dass du stark schwitzt bei sportlicher Betätigung, wie auch immer. Ja? Wenn ich mich in Rage rede, da ist danach mein Hemd nass. So, und wenn es ein dunkles Hemd ist und es wird trocken, dann kommen diese weißen Ränder. Ja, finden die immer so. Wenn man das mal unter das Mikroskop packt, jetzt mal medizinisch, analytisch, was ist das? Das ist ganz viel Mineralien, das ist ganz viel Magnesium. Also der Magnesiumbedarf alleine schwankt ja riesig. Und deshalb 800 Milligramm ist ganz lieb und nett. Ich habe Patienten, die gehen, Achtung, genau, mit 1,8 Gramm durch den Tag an Magnesium, damit sie zum Beispiel ihre Migräne nicht bekommen. Also 1,6, 1,8, 1,4. Und also über ein Gramm Magnesium ist nicht nur aushaltbar. Natürlich sagen die, ja, dünnerer Stuhlgang, ja, aber gut, für morgens, dann ist alles raus. Perfekt, ja, kein Ärger damit. Deshalb, also die 800 Milligramm kannst du locker verdoppeln. Und es ist nicht, also klar, es ist schön, wenn man da verschiedene Trägersubstanzen hat. Hast ja einige genannt, Bisglycin, Acitrat. Und so, dass man da ein bisschen jongliert auch gerne. Das ist alles richtig, aber da ist noch Luft nach oben. Und das ist das wieder, was ich immer auch den Menschen nahebringen möchte. Vorsicht, ja, diese, was ist viel, was ist wenig? Das entsteht nur in unserem Kopf. Ja, das sind unsere Mindsets wieder. Irgendeiner hat mal da eine Vergleichsmenge genannt, ja. Für einen ist ein Porsche ein unerfüllbarer Traum im Leben und der andere hat 5 in der Garage. Was ist jetzt viel? Was ist reich? Was ist, das kann man nicht pauschal definieren. Auch nicht bei dem Magnesium.
Klar, es ist natürlich schon so, dass es ja gewisse Vorgaben gibt, auch von unseren wunderbaren, ich sag jetzt mal, klassischen Ministerien, die dafür Sorge tragen möchte, dass der Mensch natürlich auf gar keinen Fall eine Überdosierung bekommt. Ich muss dann immer auch müde lächeln. Aber bevor wir da nochmal auf diese wichtigen Blutuntersuchungen kommen, als du angefangen hast mit diesen Untersuchungen, was ist dir denn sofort aufgefallen? Also was war dieser Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt gucke ich mal tief rein. Du hast deine ersten, ich sag's jetzt mal so, bei 17.000 Analysen. Sagen wir mal, du hast die ersten 1.000 gemacht. Was war denn so dein Aha-Erlebnis? Was war der Moment, wo du gesagt hast, Halleluja, hier geht ja was ganz, ganz falsch in die Richtung?
Naja, erstmal war der Schock tief, dass ich diese Zahlen, die damals zumindest schon mal veröffentlicht worden sind, was die Vitamin-D-Versorgung in Deutschland betrifft, da hatte man damals schon gesagt, oh, das könnten so 70-80% sein an Defizit. Das hatte ich bestätigt und es waren sogar noch mehr. Und dass ich gesehen habe, dass es wirklich keinen, auch die wirklich steif und fest behaupten, dass sie sich schon gesund ernähren, dass die alle zum Teil krasse Defizite hatten. Und es mich bis heute berührt, wenn ich krasse, unerkannte Defizite finde, auffülle, also ausgleiche, und die Menschen sagen, warum hat das vorher keiner gemacht? Ich hätte es doch auch den anderen bezahlt. Und das kann ich verstehen, weil da hängen manchmal wirklich nicht nur ein paar Wochen, Monate dran, da hängen manchmal Jahre und Jahrzehnte dran. Und wenn das nie, das große Problem in unserer Gesundheitsgesellschaft ist, es wird zu wenig gemessen. Und selbst wenn gemessen wird, dann mit falschen Normwerten. Ich habe sie erlebt, die Frauen jetzt mal gerade als Beispiel, denen ein Eisenwert von 15 als normal, ja, ein bisschen niedrig. Aber essen Sie mal ein bisschen. Nein, 15er Ferritinwert, ja, das ist, also Nanogramm pro Milliliter, da fasse ich mich an den Kopf und sage, das ist ein Zehntel vom Minimum. Ein Zehntel vom Minimum. Der Frau wird aber gesagt, ist niedrig, aber ist okay. Eiseninfusion dürfen wir noch nicht geben, dürfen wir erst, wenn sie unter 11 sind.
Ach du lieber.
Das höre ich hier jeden Tag.
Ja.
Das heißt, das, was da draußen kommuniziert wird, diese Normwerte, also zu wenig gemessen, falsche Normwerte, ich muss sie transformieren in Zielwerte. Ich sage dann den Frauen, nee, ab 150 Ferritin fängt dein Leben an. Und im Idealfall hast du bitte 200.
Und ich habe 140, immerhin. Immerhin. Aber
140. Was,
140.
Das war nicht das Minimum.
Ja, also immerhin.
Was denkst du mal? Und weißt du, meine Sportler, die sagen mir das auf die Sekunde, was es bedeutet. Wenn sie fitter sind, wenn sie mehr Eisen haben, können sie mehr Sauerstoff transportieren, Hämoglobin und so weiter. Das ist diese Kaskade. Die erleben es messbar. Und ich habe so oft, weißt du, diese 25-Jährige, die wird von der Familie im Rollstuhl reingebracht, weil sie so schwach ist, dass sie noch nicht mal mehr laufen kann. Sie kann sich kaum, die ist einfach nur platt schwach. Und keiner wusste warum. Alle haben untersucht, alle haben gemacht. Die war durch alle Röhren geschoben worden, in die man jemanden durchschieben kann. Die hatte alle Untersuchungen durch und dann hat sie, und das wurde eben nicht gemessen, das ist das, was ich meine, es wird zu wenig gemessen. Dann hat sie den Negativrekord im Ferritin gebrochen mit 1,7.
Ach du lieber Gott, geht sowas überhaupt?
1/80 vom Minimum. Ja, also so, und dann haben wir natürlich mit Eiseninfusionen dort das hochgebracht und dann war sie nach 3 Monaten wenigstens schon bei einem Drittel. Aber so krass. Und dann zu sehen, wie die wieder aufblüht, wie die aus dem Rollstuhl quasi rauskommt, wie die wieder Kraft tankt. Ja, ist doch klar. Beim Auto, wenn du da nur noch 100 Milliliter Benzin drin hast, kommst du nicht weit. Aber wenn du den Tank wieder voll hast, ja, wenn du richtig mal reinpresst, dann den Brennstoff. Ja, dann kann Leben auch wieder anfangen. Und das ist das, wo ich sage, da haben wir alle eine Verantwortung. Du, ich, jeder, also jeder, der auch diesen Podcast jetzt hört, kann nicht mehr sagen, oh, ich habe es nicht gewusst. Nee, da gibt es was. Ich muss genau messen, ich muss viel messen, ja, ich kann es auch nicht ändern. Die Biochemie habe ich mir nicht ausgedacht. Ja, aber diese 47 Stoffe sind schon mal gesetzt. Aber da gibt es viel, viel mehr. Wir messen ja ein paar hundert bei unserer Body-Cell-Analyse, damit wir eben wirklich, du hast dieses Wort ganzheitlich oft benutzt, das wird ja fast schon inflationär verwendet. Ja, jeder Kosmetiker ist heute ganzheitlich. Du musst es mit Leben füllen. Du musst eben wirklich die Stoffe reinbringen, damit die Menschen erkennen, okay, hier habe ich eine Chance. Diese Chance ihnen nicht zu geben, das ist im höchsten Maße, um es mal nett zu sagen, unseriös.
Kannst du ganz kurz, lieber Janosch, nochmal erklären, weil die Argumentation kommt ja immer. Also nur mal ganz kurz erklären, warum eben die Ernährung nicht ausreicht. Ich habe dazu selbst schon einen Podcast gemacht, aber es ist ja immer der Evergreen, der immer kommt. Ja, aber mein Arzt hat gesagt, die Ernährung reicht komplett aus. Ich muss mich nur ausgewogen ernähren. Es gibt ja so bei mir auch so rote Buttons, die ab und zu gedrückt werden. Da mag ich dann auch so wie mein Puls geht. Das ist so eine. Kannst du es relativ kurz erklären? Was argumentierst du denn oder in welchem Kontext und sagst, okay, Freunde, nee, so ist
Also
es
der
nicht.
Satz kommt ja bei mir auch immer ganz häufig, auch
Ja.
im Webinar oder hier in der Sprechstunde. Und ich sage den Menschen immer, okay, mit demjenigen, der das gesagt hat, dass die ausgewogene Ernährung heute reicht, ja, bitte nicht mehr über Gesundheit reden. Mit dem übers Wetter, über die Politik, über Handytarife, aber bitte nicht mehr über Gesundheit, weil das ist Bullshit. Warum kann ich das sagen? Ja, weil ich es gemessen habe. Weil sie saßen ja alle schon hier, die sich angeblich ausgewogen ernähren. Ausgewogene Ernährung ist ja überhaupt eine Defin Wer definiert denn das? Die DGE etwa, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, mit einem Ei pro Woche? Na gut, schönen Dank. Also, das funktioniert nicht. Jeder Mensch ist einzigartig und individuell. Ja, und deshalb ausgewogene Ernährung. Mir ist es auch völlig wurscht. Das ist auch das Schöne wieder entspannt. Egal, wie sie sich ernähren, nach welcher Philosophie, vegan, vegetarisch, was auch immer. Am Ende zählt, was im Körper drin ist. Da ist Mutter Natur gnadenlos. Es geht um das Überleben der Spezies. Und da muss in den Körper was rein. Und wenn das nicht da ist, hast du Pech. Wenn eins
Also.
ganz weg wäre, bist du tot. Und ansonsten, wenn es, die meisten haben ja nicht null, also leben ja irgendwie. Aber wenn du nur mit 10, 20, 30% Benzin im Tank durchs Leben musst, ja, schönen Dank auch. Kein Wunder, dass die alle Burnout und depressiv und Energielosigkeit und war doch früher besser und so weiter. Keine Ahnung. Also das liegt doch auf der Hand. Aber bitte, wenn einer, ich sage mal, es ist peinlich, wenn das aus dem Munde eines Arztes oder einer Ärztin kommt. Ja? Anderen mag ich es vielleicht noch verzeihen, weil sie haben es einfach. Aber das ist peinlich zu sagen. Und wir wissen doch, wie unsere Lebensmittel mittlerweile hergestellt werden. Ja, wenn wir 200 Jahre zurück oder 100 Jahre würden ja reichen, zurückgehen würden, dann wissen wir, was noch in einem Apfel oder in einem Salat drin war. Das ist doch heute. Da gibt es genaue Untersuchungen als kleine Merkhilfe. 50 Jahre, 50% weniger Inhaltsstoffe in unseren Dingen, die wir essen, also Obst, Gemüse und so weiter. Oder wie das hergestellt wird. Also deshalb, mir braucht keiner mehr kommen hier mit irgendwelchen tollen Ideen. Deshalb werde ich auch nie eine neue Fundament-Winkler-Diät empfehlen, sondern die Prinzipien sind wichtig. Eiweiß wird viel zu wenig gegessen und getrunken. Ja? Kohlenhydrate werden aber in reichlichen Mengen gegessen und getrunken. Ja? So, und was ist mit den Fetten, mit den guten Ölen? Auch viel zu wenig. So, und alleine da die Menschen zu coachen, zu sagen, ist mehr Eiweiß, ist weniger Kohlenhydrate, sorge für gute Öle. Das reicht schon mal. Da muss nicht noch die hunderttausendste Diät drauf. Und vor allen Dingen kann ich es ja durch meine Untersuchung, durch die Fundament Body Cell Analyse, kann ich jedem genau sagen, du isst zu viel Kohlenhydrate oder trinkst zu viel. Du hast einen schlechten Fettstoffwechsel, du hast zu wenig Omega-3. Und damit kann ich den Menschen ganz gezielt schwarz auf weiß etwas zeigen. Völlig ohne Ideologie und ohne Dogma oder Agitieren. Jeder kann dann entscheiden, wenn er diese Daten hat, was er damit macht.
Wie argumentierst du denn zum Beispiel diese Gesundheitsmenschen, die sagen, okay, ich nehme jetzt extrem viel Eiweiß. Und dann kommen so Leute wie zum Beispiel, ich lese unglaublich viele Bücher und probiere mich immer fortzubilden. Ich lese gerade eben auch das Buch von Professor Dr. Michalsen, der ist ja in der Charité in Berlin, hat da diesen Gesundheitszweig mit aufgebaut. Wobei ich ehrlich sagen muss, er ist jetzt in so einer Richtung unterwegs, weil er auch für die Öffentlich-Unrechtlichen eben auch schreibt, also in den Zeitungen. Also man merkt eben auch deutlich, dass seine Meinung jetzt ein bisschen anders geworden ist. Er argumentiert in seinem Buch zum Beispiel, dass es vollkommen eine Katastrophe ist, dass jetzt so viele so viel Eiweiß zu sich nehmen, weil das mTOR extrem fördert. Also das Enzym quasi, was für den extremen, ja, ich sag mal, Zellwachstum zuständig ist. Und er warnt eben auch vor Kreatin, dass man Kreatin nicht in diesem Übermaße zu sich nehmen soll. Momentan gibt es ja bei diesen Gesundheitssternchen im Netz einen unglaublichen Hype zum Thema Kreatin. Also das wird schon fast sowas von glorifiziert, dass Kreatin ja alles machen kann. Ne? Also Kreatin macht dich gesund, leistungsfähig und das Einzige, was du noch brauchst, ist Kreatin. Wie argumentierst du sowas, wenn zum Beispiel jemand wie er, wie Professor Michalsen dann sagt, nee, Vorsicht, mTOR wird stimuliert. Und dieses Enzym ist für Zellwachstum zuständig und dann könnte es eventuell eben auch die Zellen stimulieren, die wir nicht wollen. Also die Rede ist von Krebs.
Ja. Also es ist ja wie immer ein bisschen, ein Fünkchen Wahrheit oder ein bisschen Logik mag da drin stecken. Und das kann auch gut sein. Aber was ist denn das, wofür ich stehe mit Fundamed? Ich will doch nur, dass die Menschen genug Eiweiß haben, wie es dieser Körper braucht. Ich sage doch nicht zu viel, um Gottes Willen. Aber weißt du, nach 17.000 Messungen, nicht die Überdosierung von Menschen ist das Problem, sondern der Mangel. Nochmal, 5 Leute waren gut, der Rest war schlecht. So, und gemessen. Und beim Eiweiß, ja, und da sind wir uns ja nur hoffentlich, also in der Szene gut einig, dass wirklich diese 2 Gramm, die ich schon seit Jahren, Jahrzehnten kann man fast sagen, propagiere, dass diese 2 Gramm reines Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, das ist mal Gesetz, Achtung, für uns Normalmenschen. Normalmenschen heißt, wir haben einen normalen Job, wir haben eine normale Familie, wir haben einen normalen Sport. Ja? Wir sind jetzt keine Extremsportler, wir sind keine Bodybuilder, die damit auf die Bühne müssen. Wir sind gerade nicht schwanger, wir wollen nicht gerade schwanger sein oder stillen gerade nicht. Ja? Wir bereiten uns gerade nicht auf den Supermarathon vor, sondern wir sind all das jetzt mal außen vor, weil die sind in der Kategorie, die brauchen sogar noch mehr. So, und jetzt ist immer meine Frage, wenn man, kann man es objektivieren? Kann man diesen Verdacht, dass da ein zu viel, ein mTOR-Weg stimuliert oder das Kreatinin dort, dann kann man doch immer sagen, ja, Moment mal, kann man das messen? Kann man es objektivieren? So geht mir eigentlich ran. Und dann kann man doch sehen, was ist denn zu viel? Wer legt denn das schon wieder fest? Was ist zu viel Eiweiß? Ja, und solange in den Köpfen noch ist, oh, Vorsicht mit dem Eiweiß, das könnte, ja, solange bleiben viele unter ihrem Potenzial. Kann man Eiweiß messen? Natürlich kann man messen. Mache ich das? Na klar. Man kann das Gesamteiweiß messen. Fein. Man kann aber, und das ist viel wichtiger sogar, alle Aminosäuren messen. So, dann möchte ich mal erleben, dass diejenigen, die da hier mit mTOR und so weiter daherkommen, dass die mir mal ein Aminogramm von denjenigen vorlegen, wo die Aminosäuren alle exorbitant hoch sind. Also das habe ich experimentell nur geschafft, indem ich wirklich mal, da wollte ich das Labor mal nicht austricksen, aber ich wollte es prüfen, ob die wirklich Aminosäuren so gut messen können. Ich habe mal nur 3 Aminosäuren so richtig knackig, volle Kante genommen, bis es mir aus den Ohren rauskam, so ungefähr. Und sie haben gemerkt, und also sie haben es wirklich so gemessen, damit weiß ich auch, die können das, die können messen, das kann ja nicht jedes normale Labor. Also bei den Aminosäuren, das ist das Wichtigste zum Thema Eiweiß und damit kann man es objektivieren. Und deshalb wird bei mir keiner gedopt, keiner kommt in die Überdosierung. Das heißt, keiner braucht sich, wenn er eben diesen Satz beherzigt, wer wissen will, muss messen, dann handeln. Da kommt ja gar nicht in die Gefahr, dass da irgendwas schlecht wird. Aber nochmal, gerade beim Eiweiß, die meisten sind gnadenlos unterversorgt.
Also 2 Gramm ist schon tough, ne? Also ich mache mir ja wirklich bei meinem Frühstück, bei meinem köstlichen Bio-Photon-Frühstück, mache ich mein Eiweißpulver runter, dann esse ich diese ganzen Edamame-Geschichten mit 46 Gramm pro 100 Gramm und mache und tue. Also es ist echt tough, diese 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht reinzubringen in den Körper. Aber du sagst einfach, okay, wenn man in diesem Rahmen 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bleibt, da wird auch nicht irgendwie nochmal zusätzlich mTOR stimuliert. Also die Leute können sich entspannen und brauchen davor keine Angst zu haben, weil es wird ja immer so gern mit der Angst gearbeitet.
Genau,
so
weit, ne?
Ja, wunderbar. Es ist das System, was ja auch sehr gut funktioniert hat seit 2020. Das heißt, auch was das Thema Kreatin betrifft. Also du sagst, das kann man dauerhaft nehmen oder wie ist da deine Einschätzung?
Also ich selber nehme es jetzt nicht dauerhaft. Ich weiß, dass es im Sportbereich, und da würde ich jetzt lieber meine Frau fragen, weil die in ihren sportlichen Zeiten, inklusive Bühne, mit Fitness, dass sie dort auch Kreatin genommen hat. Ich weiß, das wird gerade sehr gehypt, aber auch hier gilt wieder, weißt du, das kann man ja alles zur Leistungssteigerung, und natürlich wollen die Menschen immer gerne Abkürzungen haben. In meiner Welt sage ich dann immer erstmal, kannst du gerne machen. In einem Rahmen, der eben auch in der Szene als okay, sozusagen beschrieben wird. Aber zeig mir doch bitte erstmal, ob du die anderen Voraussetzungen erfüllt hast, weshalb du jetzt ja Kreatin nehmen willst. Also, ne, also ich höre dann immer Leistungssteigerung, wacher sein, fitter sein und so weiter. Ja, aber weißt du, wenn du Omega-3-Index dafür links liegen lässt, wenn du dich um deine BCAAs, deine Branched-Chain Amino Acids nicht kümmerst, die Aminosäuren, die den Muskel aufbauen, da kannst du Kreatin schlucken, wie du willst, das wird nicht funktionieren. Also nochmal, eine der Grunderkenntnisse ist, es ist nie einfach. Hütet euch alle davor, wenn einer daherkommt und sagt, ich habe jetzt einen Stoff, ich habe eine Methode, die jetzt alles schafft. Kreatinin ist super, ja. Eiweiß ist super. Nee, es gehört alles zusammen. Die 47 Stoffe gehören zusammen, die Biochemie gehört zusammen, ganzheitlich. Im wahrsten Sinne des Wortes ist auch wirklich, ich muss alle Ebenen betrachten. Und es
Wenn
wird
man
immer eine Vergewaltigung der Biochemie, letzter Satz, immer eine Vergewaltigung der Biochemie sein, wenn ich mir eine Sache raushebe, der wichtigste Stoff, die wichtigsten drei, nenn mir die 10 wichtigsten und so weiter. Ich weiß, bei Social Media macht man das, habe ich sogar mal mitgemacht, aber unterm Strich muss immer im Kopf sein, wenn ich mich erhebe, arrogant bin und zu glauben, ein Stoff von den vielen, die in diesem Zusammenspiel sind, den kann ich hervorheben und andere links liegen lassen. Das wird nicht funktionieren. Das ist biochemisch nicht möglich.
Also das heißt, ich habe es so verstanden, dass du, wenn man zu dir kommt, in die Praxis eben auch wirklich alle diese Stoffe misst. Also du bist wirklich derjenige, der dann sagt, okay, wir zoomen ganz tief rein, wir schauen wirklich mal im Gesamtspektrum nach, okay, was ist denn hier wirklich vorhanden? Also das ist so. Also du misst wirklich quasi alle Stoffe. Ist das so?
Naja, also man kann sicher noch mehr messen. Mein Versprechen ist aber auch und meine Botschaft, mit wie viel Aufwand bekomme ich eine wichtige Information? Ja, ich kann eine Information noch doppelt, dreifach, vierfach, fünfmal absichern und den Preis in die Höhe treiben. Nein, es geht schon darum, ja, mit welchem Aufwand kriege ich welches Ergebnis?
Es gibt doch mit Sicherheitsstoffe, gerade bei Männern und eben auch bei Frauen, wo man sagen kann, mein Gott, also das ist ja fast immer im Mangel. Kannst du das mal für Frauen und für Männer sagen? Einfach, wenn man es mal so ein bisschen sich anschaut.
Ja, also von der Statistik her gibt es schon, also der Eisenmangel bei Frauen ganz weit verbreitet. Also Eisen. Männer auch, aber nicht so häufig. Dann für beide auf alle Fälle Eiweiß. Für beide Seiten auf alle Fälle Omega-3, Vitamin C, Vitamin D. Dann sollte jeder, ich sag mal, so eine Art Multipräparat haben, wo von allem so ein bisschen was drin ist. Und dann gibt es bei den Frauen, ich sage mal so, wenn es in die hormonelle Richtung geht, ja, dann stoßen wir immer gern erstmal an. Also wir liefern die ganzen Bausteine, die Aminosäuren und so weiter. Aber wir stoßen das auch gerne mal an, zum Beispiel mit einer Yamswurzel, wenn das Progesteron zu tief ist, ja. Oder bei den Männern dann eben mit der Maca-Wurzel, wenn das Testosteron zu niedrig ist. So, also das sind so, ich sag mal, Klassiker, ne? Vitamin C, D, Omega-3, Eisen, Eiweiß, Multipräparat und dann etwas, was in die hormonelle Richtung geht. Denn wir messen ja auch nicht nur Blut, wir messen ja auch Speichel, Urin und Stuhl. Also das ist wirklich schon, ja, sehr viel eben. Und erstmal ein bisschen Aufwand, aber der lohnt sich total.
Kann denn ein Mensch trotz perfekter Blutwerte auch ungesund sein?
Ja klar, erstens, auch ich bin nicht so arrogant zu glauben, ich könnte alles messen. Man könnte noch sehr viel mehr messen. Es ist jetzt gerade eine Studie veröffentlicht worden, wo man 364 Marker, die man nutzen könnte, um zum Beispiel Langlebigkeit, also das weitere Leben zu prognostizieren, mal untersucht hat. Da sind ganz spooky Sachen dabei, zum Teil, die aber auch dann so teuer sind, dass man das im Alltag wahrscheinlich noch gar nicht einsetzen kann. Also natürlich wird es immer noch eine gewisse diagnostische kleine Lücke geben, aber wir sind auf alle Fälle ganz dicht dran. Ich sage immer, das ist das, was wirklich Maßstäbe setzt. Da haben wir ganz hoch ins Regal gegriffen, so dass man sagen kann, da sind wir wirklich sehr, 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 sehr weit. Jetzt habe ich den Gedanken verloren. Die Frage war ja nochmal die, dass.
Kann jemand eben auch
So,
trotz
gesund sein.
perfekter Blutwerte
Genau.
eben auch gesund sein, ja?
Genau, sorry. Genau. Und das ist
Oder
natürlich,
ungesund
muss ich
sein.
sagen, okay, es wird diese diagnostische Lücke sein, dass wir
Ja.
irgendwas nicht erfasst haben, was genau bei ihm eine Rolle spielt. Aber ja, es ist ja, und das muss man auch mal sagen, wenn wir diese Baustoffe liefern, dann ist das ja nur der erste Schritt. Das ist ähnlich wie auf einer Baustelle, wenn du ein Haus baust, ja. Du hast einen super Architekten vor Ort, ja, der weiß genau, wie das Haus geht. Das ist dieser innere Arzt, der genau weiß, wie man reparieren muss. Du hast ganz viele Bauarbeiter auch vor Ort, die auch hoch motiviert sind. Und du lieferst jetzt erstmal die Baustoffe an. Jetzt kann der Körper erstmal anfangen, damit was zu machen. Also nur, einfaches Beispiel. Du könntest natürlich alle Stoffe für deine Stressproduktion, also Hormonproduktion, liefern. Wenn dir aber die Nebennierenrinde kaputt ist, wenn die irgendwie entzündet ist, wenn da ein Tumor drauf ist, dann wird leider die Katecholaminsynthese nicht funktionieren, weil die Produktionsstätte kaputt ist. Die Fabrikhalle ist kaputt. Du hast zwar die Baustoffe da, aber deshalb muss man dann eben auch mal nach den, wenn es dann Organe sind, nach den Organen schauen. Ja, bei den Stresshormonen nach der Nebenniere, bei Serotoninproblemen nach den Darm. Also das ist das, wo ich sage, ja, in erster Instanz machen wir es ja immer so, wir messen erstmal diese Basics. Das heißt immer auch Fundament, weil wir das Fundament eines Hauses erstmal glatt ziehen. Und jetzt nehmen wir mal an, deine Frage, einer hat diese biochemischen Hausaufgaben gemacht und nein, es tut sich nichts an seinem Gesundheitszustand, es wird nicht besser. Dann sagen wir, okay, und jetzt gehen wir noch mal weiter in die Tiefe. Und dann kann man noch mal tiefer schauen, weiter schauen, und dann findet man meistens ja auch was. Aber Achtung, das ist nur die Zellular-, die Molekularebene. Es gibt Dinge, die können wir alle noch nicht verstehen, können wir alle noch nicht messen. Und es gibt vor allen Dingen diesen ganzen Bereich Spiritualität, mentale Gesundheit. Wenn du das außen vor lässt, funktioniert das auch nicht. Deshalb werbe ich ja immer damit, und dann bemühe ich immer Einstein, weil dem glauben sie hoffentlich. Ja, also Materie und Energie gehört immer zusammen, wechselt sich ineinander um, kannst du eigentlich gar nicht richtig trennen. Aber deshalb, wenn man jetzt nur so wie ich materiell mit den Stoffen daherkommt und das Energetische außen vor lässt, dann ist man wieder nicht dicht an Mutter Natur. Und mein Handeln ist immer geprägt von dem Satz, mit welcher Entscheidung bin ich wieder dichter an Mutter Natur?
Gut, und Mutter Natur ist ja, und das ist ja auch so mein Fachgebiet, eben auch sichtbar, weil wenn wir uns nicht bewegen, können wir uns auch 100.000 Pillen, ich sag jetzt mal, gönnen. Wenn man sich katastrophal ernährt, so nach dem Motto, nö, ich esse eben weiterhin mein Schweineschnitzel aus Antibiotikamast und eben dazu einen Pfund Kohlenhydrat und dazu vielleicht noch meine Cola Light mit ganz viel Süßstoff, dann habe ich auch nicht die Möglichkeit, nur über Pillen gesund zu werden. Und wenn
Absolut.
ich den ganzen Tag nur negativ denke und habe all meine limitierenden Glaubenssätze, meine Traumata mir nicht angeschaut, dann bin ich vegetativ in einem so desolaten Zustand, dass ich nur über das sympathische Nervensystem am Feuern bin. Und dann wird es auch schwierig. Es gehört nun mal einfach alles zusammen. Ja, und das ist so wichtig, dass man eben auch ganzheitlich rangeht. Und deswegen finde ich es ja auch so toll, dass du eben auch wirklich in der Tiefe nachforschst und gibst den Menschen eben auch mal wieder eine ganz klare Richtung als Arzt, als Wissenschaftler. Weil für mich ist das Wissenschaft, was du betreibst, gerade wenn man eben so viele Messungen schon gemacht hat. Und das ist einfach grandios. Ja, ich könnte mit dir 100 Stunden sprechen, lieber Janosch. Aber wir kommen jetzt schon wirklich langsam zum Ende. Also ich habe
Okay.
mitgenommen aus unserem Gespräch, wie wichtig dir das ist, die Menschen wirklich ganzheitlich abzuholen, dass man messen kann, dass man herausfinden kann, wo steht jemand und dann eben auch ganz zielgerichtet eben auch die Stoffe wirklich zur Verfügung zu stellen, die der Körper braucht, um diesen inneren Arzt, wie du es so schön sagst, eben auf Vordermann zu bringen. Aber jetzt interessiert mich natürlich auch, was machst du denn für deine Gesundheit? Wie ist es denn außerhalb von all den ganzen Stoffen, die du so zu dir nimmst, ja? Wie ist es denn so mit Sport, Ernährung, mentales Training? Meditierst du? Also für alle, die jetzt nur beim Podcast zuschauen, Janosch, der kruschelt jetzt irgendwie in seinem.
Ich wollte zumindest noch was aus meinem.
Jetzt muss irgendwas raus, ja?
Also, ja, genau. Also was ich jetzt zeige für die, die jetzt gerade nicht sehen, das ist natürlich für mich auch wichtig, dass auch ich nach 15 Jahren oder so, ich nehme jeden Tag wirklich Nahrungsergänzungsmittel.
Ja, das mache ich auch und
So, und
super
das ist
viel. Ja.
Genau, und das ist, ich sage mal, ich dürfte Deutschlands bestgetunter oder bestuntersuchter Mann auf alle Fälle sein, weil ich natürlich ständig nachkontrolliere,
Ja.
wenn ich gucke, wo ist da irgendwas nicht so gut. Und insofern ist das natürlich das, was ich natürlich nach außen erzähle, auch das, was ich natürlich selber mache. Und viele von den Dingen, wenn ich, wir in unseren Seminaren gehen wir auch auf artgerechtes Leben ein, also artgerechtes Essen, also artgerechte Ernährung, artgerechte Bewegung, artgerechte Entspannung. Und da hast du ja bei der Entspannung schon viele Dinge genannt. Ja, Meditation ist etwas, was ich früher so ein bisschen belächelt hatte. Ich dachte immer so, das wäre so Frauenkram, ne? Aber nein, im Gegenteil, ich weiß es zu schätzen, meine Helferin hier auch, die wissen genau, mittags ist eine halbe Stunde für mich reserviert, da kann kommen, was will, außer meine Frau, wo ich nicht gestört werden darf. Und dann liege ich dort und kann wirklich mittlerweile, das ist so gut trainiert, fünf runterzählen, dann bin ich in diesem tiefen Zustand, in diesem Alpha-Zustand und probiere aber immer auch nochmal andere Formen aus, Joe Dispenza oder andere Meditationsformen. Also das ist schön und Yoga ist ein großes Thema für mich geworden, auch früher belächelt, aber jetzt mit Bikram-Yoga zum Beispiel, da bist du froh, wenn du
Schwitzt die
wirklich
Seele
wieder.
aus dem Leib.
Ja, also
Ja.
2,6 Liter gehen da locker raus in anderthalb Stunden. Ja,
Ja.
auch das wieder Thema Magnesium und so weiter. Und CrossFit, das ist etwas, wo ich ja, natürlich auch, na, ich bin jetzt wie 60, ich muss ja gucken, dass meine Muskulatur schön bleibt. Und wie sagte das ein lieber Kollege von mir, Professor Spitz, hat uns vor kurzem getroffen, der sagte, wenn du mit 50 keinen Arsch mehr in der Hose hast, hast du mit
Ja,
80 kein
ja.
Gehirn mehr im Schädel. Und deshalb achte ich natürlich drauf, die Muskulatur. Und das mache ich gerne bei CrossFit, wenn es mal irgendwie gerade nicht passt, weil ich auch viel unterwegs bin, dann mache ich es mit elektrischer Muskelstimulation, also EMS. Ja, also heute Morgen auch wieder eine kräftige Runde da abgerissen, weil das ist einfach und das auch, wenn du einen sehr stressigen Arbeitstag hast, kann man das umsetzen. Also mindestens 2 bis 3 Mal pro Woche wirklich was für die Muskulatur tun, plus Yoga. Und läuferisch im Moment gerade eher wenig ist, aber verletzungsbedingt, da würde ich gerne auch wieder mehr machen. Aber das ist so das Programm, was ich tue. Also Cardio plus Kraft plus Yoga und ein gehöriger Teil Entspannung dabei. Gott sei Dank kann ich das. Aber ich habe natürlich eben auch die biochemischen Voraussetzungen, dass mein Körper mir dann auch diese Wohlfühlstoffe, ja, dieses Serotonin liefert. Und ich höre es oft aus meinem Team oder von meiner Frau oder von meiner Familie, Janusz, wie schaffst du denn das alles bloß, was da auf dich einströmt? Dann sage ich, nö, so eigentlich normal, ich mache ja das auch alles. Ne? Ich
Gut,
mache auch
ich meine,
Mikrowelle, ich
ich mache
nehme Infusionen.
ja.
Also nutze natürlich das, was ich meinen Patienten dann empfehle, in der Konsequenz, wenn wir gemessen haben. Das nutze ich ja für mich auch, wäre ich ja so in einem Klammerbeutel gepudert. Ne?
Klar, und ich weiß, ich mache auch eine ganze Menge, aber trotzdem sind wir Menschen, ne? Und wir dürfen halt auch natürlich nicht vergessen, dass wir bestimmte Verhaltensweisen aufbauen dürfen, die uns eben auch wirklich Kraft spenden, die unsere Seele nähren, wo wir nach innen fühlen und sagen, okay, das tut mir jetzt richtig gut. Das ist so, so, so wahnsinnig wichtig. Lieber Janosch, wenn jetzt hier die Menschen zuhören, und das sind ja schon ein paar, und die wollen jetzt unbedingt so eine Analyse machen, die sagen, boah, ich will das jetzt auch unbedingt machen. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Das heißt, wir bringen alles hier natürlich in diese Shownotes, aber wie läuft sowas ab? Nimm uns da auch noch mal ganz kurz mit rein, wenn jetzt jemand sowas machen möchte.
Also am einfachsten wäre kurz anrufen in der Praxis und dann würde man da nicht nur nochmal aufgeklärt werden, sondern eben auch durch diesen Prozess geführt werden. Und da macht man einen Termin aus und wir sind ganz stolz, dass wir durch diese ganzen Prozesse, die wir gestartet haben, dass es eben keine Wartezeiten mehr gibt. So wie früher, wo es dann hieß, ja, schön, dass Sie die Untersuchung haben wollen. Im halben Jahr haben wir den nächsten Termin frei. Nein, wenn du, ich sag mal so, wenn du heute anrufst, kannst du ab morgen dir einen von 5 Blutabnahmestationen in Deutschland und in der Schweiz aussuchen. Dann gehst du dorthin, weil das muss unter ganz kontrollierten Bedingungen laufen. Du kannst nicht die Blutabnahme beim Hausarzt machen oder in der Apotheke oder sonst irgendwo, sondern das muss ein Zentrum machen, eine Station machen, die wirklich dafür qualifiziert ist, weil wir eben High Level dort auch bei der Blutabnahme brauchen. Also 5 Stationen hat man dann und der Rest, den schickst du, also Speichel, Urin und Stuhl, das schickt man eben mit einem Testpaket ins Labor direkt hinein und dann sind alle Befunde da und dann können wir das entweder über online machen oder wenn du eben im Norden bist oder in Zürich, wo ich dann immer auch in den Praxen bin, dann kann man dort auch drüber sprechen. Aber so würde dann die Auswertung auch laufen. Aber es gibt auch Menschen, die mit unserer Software, die wir dafür entwickelt haben, auch sich so informiert fühlen, weil all das, was ich sonst immer im Gespräch sage, ist dort natürlich hinterlegt. Und dann haben sie das Blut, sie haben die anderen Parameter, haben ihren Bildschirm, haben ihre eigene Akte, haben ihre eigenen Daten, die sie jederzeit einsehen können, alles auf Deutsch natürlich, auch ohne Fachbegriffe. Und dann kann eigentlich jeder starten, weil natürlich ist dort, sind alle Handlungspläne drin. Also man weiß dann genau, soll man mehr Wasser trinken oder nicht? Manchmal schreibe ich, isst mehr
Tatsächlich.
Brokkoli, weil Kalziumwert war nicht in Ordnung. Nimm 5000 Einheiten Vitamin D mehr als bisher, weil war zu niedrig. Oder komm zur Eiseninfusion. Ja, sowas steht dann konkret drin. Und dann gibt es Menschen, die sagen, jawohl, das reicht mir. Zack, ziehen das durch. Und nach einem Jahr melden sich wieder und sagen, ach, jetzt hätte ich sie doch gern mal kennengelernt. Also
Super.
jeder, wie er will. Ja, man kann natürlich mit mir vorher sprechen, nachher sprechen, aber am Ende ist es eben wichtig, dass man es umsetzt. Und das, was du vorhin so angeteasert hattest, da möchte ich noch sagen, das Wissen ist ja alles gut und schön, wenn wir es haben. Aber es wird erst dann bedeutsam, wenn wir es ja anwenden. Nur so
Absolut.
entsteht ja Weisheit. Also, ja, deshalb, das möchte ich auch jedem ans Herz legen, wenn man schon auf diesen Weg geht mit mir, ja, dann muss auch klar sein, nicht nur die Zahlen, Daten, Fakten, die wir damit ermitteln, sind wichtig, sondern dass man es umsetzt. Denn nur so kommst du zu diesem Punkt. Und das möchte ich abschließend noch sagen. Das ist das, was ich allen wünsche. Dir und all denen, die zuhören, dass man an diesen Punkt kommt, an dem ich natürlich schon war und die mit mir diesen Weg gehen, wo man sagen kann, ach so, so fühlt sich das also an, wenn der Körper alles hat. Das ist ja schön. Ja, und das schenkt man nicht mehr her, weißt du, und dann sind diese Zahlen, Daten, Fakten immer nett, das ist Mittel zum Zweck, damit man überprüfen kann, wo stehe ich mit meinen wichtigen Leistungsparametern, ja, aber am Ende ist es das Gefühl, ja, und das ist vielschichtig, aber ich liefere zumindest mal das Fundament, ich liefere zumindest mal die Basis dafür, dass der Körper das überhaupt kann.
Also vielen, vielen Dank, lieber Janosch. Das war ein ganz großartiges Gespräch und mach auf jeden Fall weiter. Wir bringen hier alles in die Shownotes. Das ist auch ein toller Instagram-Kanal. Dir werden jetzt ganz bestimmt ganz viele Menschen folgen und ganz viele werden dir mit Sicherheit die Bude einrennen und werden sich jetzt untersuchen lassen. Ich komme auch vorbei, ganz klar. Also mich hast du auf jeden Fall schon als Neukundin gewonnen
Sehr
und
gerne.
mach weiter so, denn ich habe es schon mehrfach betont, ich bin ein Riesenfan von ganzheitlich orientierten Ärzten, denn die Ausbildung ist wirklich grandios von Ärzten, aber dieses Eindimensionale, das ist nicht mehr die Zukunft, zumindest sehe ich das so. Und Menschen, die ganzheitlich rangehen und haben diese tolle Ausbildung, schauen über den Tellerrand hinaus, das ist die Zukunft der Medizin. Und deswegen bleib bitte auch in deiner Energie, in deiner Kraft. Und ja, ich danke dir nochmal von Herzen. Schön, dass du da warst. Und ich hoffe sehr, dass wir uns mal wieder hören und vor allen Dingen mal live sehen, ne? Dann komme ich auf jeden Fall
Sehr
vorbei.
gerne. Und also wunderbar, vielen Dank und lass uns alle gemeinsam was wirklich für die Gesundheit tun, aber eben gerne auf wissenschaftlicher Basis. Und deshalb vielen Dank auch, dass ich hier die Chance hatte, zu deinem Publikum zu sprechen.
Vielen Dank, lieber Janosch. Danke dir.
Dann alles Gute, tschüss.
Ciao.